Wir haben 2021 inzwischen. Ich glaube, man kann auch ein frohes neues Jahr wünschen. Hier ist das Funkhaus Auerstraße, auch im neuen Jahr, Folge 21. Mein Name ist Sven Bortlisch. Wir sind heute mal wieder auswärts. Und zwar heute im Ringlockschuppen mit mir mal wieder, Margarete Wiedemann. Und wir haben auch einen Gast, der uns heute mal ein bisschen was über dieses Haus und was der Ringlockschuppen für eine kulturelle Bedeutung hat in Mülheim erzählt. Matthias Frense. Hallo.
Hallo.
Vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Das hier ist ja Teil unserer Reihe Kultur, die wir im letzten Jahr gestartet haben mit unserem Besuch im Theater an der Ruhr. Margarete, du als kulturpolitische Sprecherin, erzähl doch mal ein bisschen, wo wir heute sind.
Ja, wir befinden uns hier heute im Ringlockschuppen. Bekannt ist der unter dem Namen Kultur im Ringlockschuppen oder kurz KIA. Und ein Ort, an dem ich immer ganz besonders gern zu Gast bin, weil er mir aus frühester Kindheit ein Begriff ist. Mein Vater war Lokomotivführer bei der Deutschen Bundesbahn, hieß es damals noch. Und er berichtete immer von der Drehscheibe und dem Ringlockschuppen. Und als Kind war das für mich also eine ganz tolle Sache. Und als ich dann Mitte der 90er Jahre entschied, nach Mülheim zu ziehen und ein Angebot bekam, mich in Speldorf häuslich niederzulassen, da war der Ringlockschuppen für mich auch mit ein Merkmal, ein Entscheidungsmerkmal, das auch so zu wagen. Und ich habe das also nie bereut und freue mich heute immer wieder im Ringlockschuppen zu Gast zu sein und die absolut vielfältige Kulturangebote, die der Ringlockschuppen bietet, nutzen zu können.
Ja, also ich bin auch privat sehr gerne hier. Als es noch ging, habe ich einige Veranstaltungen natürlich hier pro Jahr besucht. Das ist ja wirklich Kabarett, teilweise auch Konzerte, Theater. Das ist ja wirklich ein sehr schöner Ort hier. Ja, Matthias, dann wollen wir mal uns jetzt dir zuwenden. Was ist deine Aufgabe hier?
Ich habe angefangen hier im Ringlockschuppen 2006 als Dramaturg. Das ging damals darum, dass die damaligen Leiter Holger Bergmann und Peter Krause suchten jemanden, der das eher sporadische Theaterprogramm, was es hier gab, verstetigt. Und die beiden haben damals sehr weitsichtig, ich sag mal, gesehen, dass die Förderlogik sozusagen in der freien Szene sich rasant entwickeln wird, dass das freie Theater sehr viel mehr Zuwendungen bekommen wird und dass das auf diese Weise auch eine Möglichkeit sein könnte, das Haus sozusagen nochmal innerhalb der soziokulturellen Tradition zu stärken und dem einen gewissen Fokus zu geben. Und also ich habe ja angefangen, ein Programm zu machen, was es inzwischen seit, wie gesagt, seit 2006 gibt, neben dem Kabarettprogramm, was es vorher schon gab und einer großen Vielzahl auch von partizipatorischen Projekten, die inzwischen mit Jugendlichen, mit Kindern, mit Leuten über 60 Jahre ganz unterschiedlichen Gruppen stattfindet. Und seit 2015 habe ich dann gewechselt in die Geschäftsführung, in die künstlerische Leitung. Und da sind die Aufgaben natürlich jetzt nochmal deutlich, ich sag mal, organisatorischer, verwaltungstechnischer, hat mehr mit Personalpolitik zu tun. Politik ist das falsche Wort, mit Personalmanagement, sagen wir mal. Wir arbeiten hier im Jahr mit ungefähr 300 freien Künstlerinnen und Künstlern zusammen, die entweder in Gruppen organisiert sind oder als Einzel-Solo-Selbstständige unterwegs sind. Und ich sage immer so im Team, das sind die Menschen, die sozusagen von denen wir leben, von deren Arbeit wir sozusagen profitieren, von denen sozusagen unsere Jobs abhängig sind. Deswegen sind wir da in, ich sag mal, Demut sozusagen der Kunst gegenüber verbunden. Und natürlich in dieser besonderen Situation, in der wir uns jetzt gerade befinden, ist da natürlich auch, ich sag mal, eine sehr enge Kommunikation angezeigt. Und das würde ich auch zu meinen Aufgaben vor allem zählen. Die Kommunikation mit den Künstlerinnen und Künstlern, die wir mit denen wir arbeiten. Und natürlich auch mit den Menschen aus Politik und Verwaltung hier in der Stadt. Das ist natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Kommunikation, die auch sozusagen zu meinen Aufgaben gehört.
Ja, der Ringlokschuppen liegt ja auch für diejenigen, die jetzt nicht aus Mülheim zuhören, mitten in unserer wunderschönen Müger, in dem Gartenschaugelände. Das heißt, man hat hier direkt auch das Schloss Broich, Parklandschaft und kann dann quasi den ganzen Tag sich hier aufhalten, auf dem Grün sitzen und dann abends eine Kulturveranstaltung besuchen. Margarete, du bist ja jetzt auch schon einige Jahre im Rat. Wie hast du die Entwicklung des Ringlokschuppens begleitet, beziehungsweise in deinen Jahren hier in Mülheim?
Ja, der Ringlokschuppen, wie ich schon sagte, war mir immer besonders wichtig wegen der Unterschiedlichkeit der Angebote. Matthias hat das ja gerade schon dargestellt, dass wir hier wirklich die unterschiedlichsten Personenkreise ansprechen. Und deshalb war er mir immer besonders wichtig. Und darum war ich sehr, sehr besorgt, als vor einigen Jahren hier das Aus des Ringlokschuppens drohte. Und du hast also darauf hingewiesen, dass sie der Ort in der Müger sich befindet. Ich glaube, die Auswärtigen wissen das schon sehr gut, denn wir haben eine Riesenresonanz, gerade auch von jungen Menschen oder von Menschen, beweglichen Menschen, die hier in die Müger kommen, die hier in den Ringlokschuppen kommen. Und umso besorgter waren wir Ende 2015, als das Damoklesschwert über dem Ringlokschuppen schwebte, und umso erfreuter waren wir damals zu sehen, mit welchem Drive, mit welcher Resonanz versucht wurde, den Ringlokschuppen zu stützen und zu erhalten. Ich erinnere mich noch unglaublich gerne an das Benefizkonzert, was hier stattgefunden hat, wo also Kabarettgrößen wie René Steinberg aus Mülheim, Uwe Lyko aus Essen oder Gerburg Janke war, glaube ich, auch dabei. Wildes Holz habe ich da kennengelernt und fand das einfach großartig und hoffe, dass wir so etwas auch bald wieder live erleben können.
Aber dann bitte nicht als Benefizveranstaltung.
Dann nicht als Benefizveranstaltung, das muss nicht sein, nein. Nein, aber das zeigt natürlich, wie wichtig den Menschen hier im Ruhrgebiet, und da spreche ich wirklich für eine größere Region als nur unsere Stadt Mülheim, der Ringlokschuppen ist. Wir haben ja damals auch Unterstützung des Landes bekommen und wir haben damals einen Beirat gegründet aus der Politik heraus, der beratend zur Seite stehen kann. Der ist ein Kommunikationsgremium, kein Entscheidungsgremium, aber da tauschen wir uns mit Matthias Frense und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus. Die Politik ist dabei, die ist immer gleich am Puls des Geschehens. Aber ich hatte in den 5 Jahren seit diese Problematik sich damals darstellte, nie wieder Sorge, dass was Vergleichbares entstehen könnte. Und ich bin froh darüber, dass, Matthias, du kannst ja sicherlich bestätigen, dass auch wirtschaftlich der Ringlokschuppen auf sicheren Füßen steht. Unabhängig jetzt von der Corona-Situation, die ja das Aus für, beziehungsweise das Aus ist auch falsch gesagt, für einige Veranstaltungen bedeutete. Wir hoffen ja immer noch, die nach vorne schieben zu können. Ich habe noch mal die Liste der abgesagten oder aufgeschobenen Termine mir angeguckt. Die ist ja ellenlang. Ne? Da haben wir ja noch einiges in Zukunft vor. Und ich hoffe, diese Zukunft kommt auch bald.
Ja, wir haben in der letzten Folge, vielleicht ist das jetzt auch mal heute interessant, unseren Gesprächspartnern die Frage gestellt, was für sie Kultur bedeutet. Ich hoffe, ich überfalle dich jetzt nicht mit dieser Frage. Vielleicht kannst du da auch mal für dich ein bisschen was erzählen, was für dich Kultur ist, warum du hier bist, hast du ja schon dargestellt. Aber was dich in den Kulturbereich überhaupt geführt hat, was dein Interesse ist.
Ich versuche es mal so, der Kulturbegriff, was Kultur ist, hat sich ja in den letzten Jahren extrem verändert. Ich sag mal so, seit dem Ende der 80er Jahre in die 90er Jahre hinein gibt es das, was wir so im Theater die performative Wende nennen. Das heißt, Kultur ist nicht mehr ein so, wie wir das früher dachten, abgeschlossenes Zeichensystem, was es irgendwie so zu lesen und zu entziffern gäbe und wo es sozusagen Vorwissen für bräuchte, und es gibt welche, die haben das und welche, die haben das nicht und so, also eher so ein, ich sag mal, eher so ein spaltendes Kulturverständnis. Unter performativer Wende verstehen wir, dass eigentlich alle unsere Handlungen als Menschen, die wir auch zur Verrichtung unserer sozusagen täglichen Dinge tun, dass die sozusagen zur Kultur gehören. Und wenn wir unterschiedliche Kulturen angucken, dass die auch sozusagen unterscheidbar und identifizierbar sind. Von daher würde ich mal sagen, hat sich in den letzten Jahren der Begriff der Kultur stark enthierarchisiert. Er ist sozusagen zugänglicher geworden. Und da ist der Ringlockschuppen natürlich ein, ich sag mal, ein, das Haus sozusagen, mit dem, bei dem man sagen würde, hier sind in den 90er Jahren, als das gegründet wurde, sind ja Menschen angetreten, um sozusagen so ein bürgerliches Verständnis von was Kunst und Kultur ausmacht, etwas entgegenzusetzen. Da war der Begriff des Do-it-yourself, der, der sozusagen der Selbstermächtigung zu sagen, wenn ich Musik machen möchte, ich ein Beispiel, hier war ein Tonstudio zum Beispiel hier im Ringlockschuppen. Da konnte jeder, der wollte, konnte sozusagen Dinge aufnehmen. Hier haben Bands geprobt, hier haben diverse Theatergruppen gearbeitet. Das war natürlich damals eine ganz andere, ein ganz anderer Aufbruch in 1992, als sozusagen der Verein hier sozusagen gegründet wurde. Und aber was mich unheimlich freut und was ich so unheimlich schätze an dieser soziokulturellen Tradition, ich komme ja selber vom Stadttheater und habe damals 2006, als ich Holger Bergmann, ich habe auf der Ruhrtriennale gearbeitet, als ich Holger kennengelernt habe, der suchte jemanden, der hier sozusagen das, so ein Programm aufbaut. Und was mich unheimlich bis heute unheimlich freut, ist, dass ja viele künstlerische Strategien, die gerade so im freien Theater sich mittlerweile durchgesetzt sind, durchgesetzt haben und geradezu etabliert sind, immer so einen partizipatorischen Ansatz haben. Das heißt, das Publikum potenziell zu Mitmachenden wird und nicht sozusagen zu einfach nur Zuschauenden, was durchaus ein sehr aktiver Vorgang sein kann. Also ich will da gar nicht, das ist Partizipation ist lange nicht alles, aber mich freut es immer sehr, dass gerade die freie Szene hier sozusagen auf was aufsetzen konnte, was sag mal, so ein, sag mal, diesen Geist der Selbstermächtigung, dass Leute auf Bühnen gegangen sind, die auch keine Schauspielausbildung, die keine Gesangsausbildung, die keine Sprechausbildung hatten. Das hat schon viel auch mit dieser Tradition hier zu tun und auch mit der Art und Weise, wie man zusammenarbeitet. Ich würde mal sagen, dass wir hier im Team und auch mit den Künstlerinnen und Künstlern, mit denen wir arbeiten, ein sehr solidarisches, sehr enges Verhältnis haben, ein sehr offenes Verhältnis. Und da rumst es auch mal, aber das sozusagen, das gehört auch dazu. Aber es ist sozusagen, diese Tradition, sage ich mal, ist nach wie vor sehr lebendig. Ich glaube, die Soziokultur hat sich sehr verändert seitdem, das ist klar. Der ganze Aspekt von Wirtschaftlichkeit oder sowas hat immens zugenommen. Das waren damals vollkommen andere Verhältnisse. Man muss sich vorstellen, der Ringlockschuppen Ruhr, wie er heute heißt, offiziell lebt ja vom Zuschuss her mehr oder minder von dem gleichen Zuschuss wie damals, einfach der Gründung des Vereins. Und da ist natürlich sehr viel dazugekommen jetzt sozusagen, was Drittmittel und andere Förderungen angeht. Aber das ganze Thema der Wirtschaftlichkeit war natürlich auch ein Motiv damals für Peter und Holger hier, ich sag mal, das freie Theater und den Tanz mittlerweile zu etablieren.
Ich erinnere mich auch an, fiel mir gerade so spontan ein, an sehr interessante Programmpunkte. Unter anderem gab es vor ein paar Jahren mal diesen gläsernen LKW, der durch die Stadt fuhr und dann dort quasi Szenen aus der Stadt als Kunst dargestellt hat. Das war ein sehr interessantes Projekt. Da haben wir auch bei einer Veranstaltung meine Frau und ich mal teilgenommen. Das war wirklich eine sehr schöne Sache.
Das ist interessant, dass du das sagst, weil genau sowas wie Rimini-Protokoll wäre genau so ein, ich sag mal, so eine mittlerweile international durchgesetztes Künstlerkollektiv, die in meinem Verständnis total auf so einer, ich würde mal sagen, partizipatorischen, wirklich soziokulturellen, also ihr Interesse ist auch sozusagen, sind immer bestimmte Soziotope, die sie dann entsprechend untersuchen und wo sie mit diesen sogenannten Expertinnen des Alltags arbeiten. Das ist genau das Beispiel dafür, deswegen das passt absolut dazu. Vielleicht nochmal sozusagen nochmal zu der Frage, was ist Kultur heute? Ich glaube, es geht vor allem heute sehr stark darum, ich sag mal, die Zugänglichkeit und die und das Abbilden von Unterschiedlichkeit in der Kultur groß zu machen, weil wir ja in einer sehr vielfältigen Gesellschaft leben, wo es viele Tendenzen gibt. Einmal sozusagen der Wirtschaft natürlich einerseits, aber auch sozusagen andere Formen von Spaltungen, die sozusagen versuchen, Menschen anderer Herkunft ich sag mal ins Abseits zu stellen. Und da ist es natürlich schon sehr wichtig, und das ist auch zur innersten Aufgabe des Ringlockschuppen Ruhr geworden, hier sozusagen eine transkulturelle, wie wir das nennen, Arbeit zu machen, die Menschen zusammenbringt, die Begegnung schafft, die Vielfalt als etwas Aufregendes erleben lässt und nicht als etwas, wovor man Angst haben müsste.
Genau, du hast vorhin ein wunderschönes Wort ungetüm benutzt, die Enthierarchisierung der Kultur. Und das spiegelt wirklich der Ringlockschuppen wie kaum eine andere Einrichtung in Mülheim wider. Wenn man im Publikum sitzt, man hat also eine Mischung, wie man sonst nirgends hat. Also hier ist kaum eine Hemmschwelle. Hier kann man also Kultur im besten Sinne kennenlernen und lernen, damit umzugehen. Also für mich ist es immer wieder eine Freude, hier hinzukommen, kann ich nur wiederholen. Und ich gucke gerade, während wir hier sitzen, auf ein Plakat, das auf René Polesch aufmerksam macht. Ich kann mich noch erinnern, vor einigen Jahren haben wir draußen im Sommer eine Aufführung von René Polesch erlebt. Die ist mir so in Erinnerung, die Szenen, das war einfach eine tolle Sache, die ich gerne, gerne wiederholen würde. Aber wir wissen ja nicht, was kommt.
Ja, ich glaube, uns dürstet alles all nach Veranstaltungen. Und wir haben ja jetzt bald das traurige Jubiläum, ein Jahr ohne richtig.
13. März.
Ja, bei mir war es Ende Februar in Dortmund am Konzert. Hoffen wir, dass es bald wieder so weit kommt. Gucken wir doch nochmal generell auf das Programm. Wir hatten schon gesagt, Kabaretts. Theater, die Seele der Stadthalle spielt ihr auch. Da seid ihr auch für das Programm zuständig, beziehungsweise.
Na, wir machen in der Stadthalle schon so um die 20 große Kabarett- und Konzertveranstaltungen im Jahr. Das ist ich sag mal, also neben Kabarett- und Konzertveranstaltungen, die wir auch im Ringlockschuppen machen, wir machen ungefähr 50 im Jahr, also ungefähr Hälfte im Schuppen und in der Stadthalle. Und das ist für uns eine große Ehre, weil diese Stadthalle ist ein toller Raum, ist ein akustisch, Musiker lieben diesen Raum, und es hat ja auch so eine, also wenn wir gerade von Enthierarchisierung sprechen, ist es natürlich schon für die Menschen in dieser Stadt schon toll, so ein opulentes Wohnzimmer zu haben, sag ich mal. Ich bin da unheimlich gerne, und ob jetzt sozusagen zu den Stücken, die hier stattfinden, weil das ist ja eine Vollbühne, die wir da haben. Also da kann sozusagen große Theaterveranstaltungen können da stattfinden, aber auch eben Konzerte mit einer unglaublich tollen Akustik. Und da stellen wir jetzt 20 Veranstaltungen von, ich weiß nicht wie viel, da passiert natürlich deutlich mehr in der Stadthalle als das, was wir dort machen.
Und natürlich steht bei euch im Programm auch die soziale Arbeit im Vordergrund. Aber sie hat eine hohe Bedeutung mit der integrativen Disco. Möchtest du dazu mal ein bisschen was erzählen?
Naja, ich sag mal, das ganze Verhältnis von Kunst und Sozialem ist sozusagen in der Arbeit, die wir machen, ich würde mal sagen, per se angelegt. Ich würde sagen, unser Fokus auch bei den Künstlerinnen und Künstlern, mit denen wir arbeiten, sind meistens, also fast ausschließlich Leute, die irgendeine gesellschaftliche Verantwortung in ihrer Arbeit spüren und davon auch erzählen wollen. So. Von daher würde ich sagen, Ist das sozusagen auch so eine Grundanlage, die in dem Programm des Hauses ist und eben auch mit der Geschichte der Soziokultur zu tun hat. Es gibt natürlich auch Projekte wie die Silent University, die wir sozusagen in der sogenannten Vierzentrale jetzt gemeinsam mit Theater an der Ruhr und Stücke Festival betreiben und was quasi eine alternative Lerneinrichtung für geflüchtete Migrantinnen und Migranten ist. Das machen wir mittlerweile im 6. Jahr, was bei so Langzeitprojekten nicht trivial ist, weil Förderungen für so Langzeitprojekte eigentlich nicht da sind und wir immer neu gucken müssen, wie wir das hinkriegen. Ich erwähne das deshalb in diesem Zusammenhang, weil das für mich das Paradebeispiel eines Projektes, wo Kunst und Soziales zusammenkommt. Es ist eigentlich eine künstlerische Rahmung, also eine, ich sag mal, Fake-Universität, die da sozusagen künstlerisch behauptet wird. Und dann findet darin aber sozusagen eine soziale Begegnung statt, die sonst, sag mal, vielleicht außerhalb von so einem Raum gar nicht möglich wäre. Da hast du gerade angesprochen, die Grenzenlos ist unser ältestes Format, also unsere integrative Disco, die einmal im Monat freitags stattfindet. Und die haben wir jetzt, weil wir auch in unserem Theaterprogramm auch eine ganze Reihe von Projekten schon gemacht haben, wo Menschen mit Behinderungen sozusagen auf der Bühne auch als Akteure und Akteurinnen dabei sind. Und da haben wir schon oft Projekte gemacht, wo wir die grenzenlos sozusagen kurz geschlossen haben zeitlich, dass die Menschen, die zur Party kommen wollten, auch das Theater sehen konnten und so. Was ich eben gesagt habe zum neueren Begriff der Kultur, auch da gilt, ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig und das sieht ja jeder so im Team, dass die Repräsentation von Menschen mit Behinderungen sozusagen sehr viel mehr Unterstützung braucht. Und von daher ist das ein Format, was wir voll und ganz all die Jahre unterstützen und übrigens gerade dabei sind mit dem Stefan Biewermeier, der das betreut von den Reglern, der Stefan, dass wir nochmal sozusagen ein Format entwickeln, was nochmal so die Stammbesucherinnen und Besucher, das sind so immer so in der Regel zwischen 100 und 150 Menschen, die dorthin kommen, nochmal aufmacht, weil es ist leider schon so, dass oftmals die Besucherinnen so ein bisschen unter sich bleiben und wir uns natürlich schon wünschen würden, dass auch Menschen ohne Behinderung Lust haben, gemeinsam zu tanzen und hier hinzukommen. Und da sind wir gerade dabei, dieses Format nochmal so etwas neu zu denken, auch mit Fördermitteln, die wir jetzt sozusagen dazu nochmal aufgetrieben haben und einem tollen Choreografen, der da uns einen Vorschlag zugemacht hat. Da wollen wir jetzt nochmal gucken, dass wir so ein bisschen, die Begegnungen, die wir uns da wünschen, dass die noch so ein bisschen forcieren können.
Ja, da kann man wirklich Nachhilfeunterricht gebrauchen, denn das Thema Inklusion heißt ja eigentlich miteinander, ne? Und nicht nebeneinander und getrennt voneinander. Und das zu leben ist gar nicht so einfach in keiner Beziehung. Wir haben das Desaster in den Schulen erlebt, wo also die Proteste hochschlugen. Also und hier kann man wirklich auch Inklusion leben. Da muss man den Leuten nur, glaube ich, näher bringen. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe, die ich hier auch sehe. Aber ich möchte jetzt nicht von dem Thema ablenken, aber was mir auch so in Erinnerung ist, wenn ich an den Ringlockschuppen denke, wir haben immer wieder auch Bürgerversammlungen hier gemacht. Vor Jahren weiß ich, dass wir über die Erhöhung der Kindergartenbeiträge diskutieren mussten und hier eine wirklich spannende Auseinandersetzung hatten. Also dafür bietet der Ringlockschuppen auch immer wieder Raum. Oder ich denke an den 3. Oktober letzten Jahres, wo also nicht hier im Ringlockschuppen, aber auch in der Vierzentrale in einer ganz anderen Form an die Wiedervereinigung gedacht wurde, als das üblicherweise der Fall ist. Eben, dass man da Leute mit einbezogen hat, die nicht ursprünglich in Deutschland geboren wurden, sondern zu uns gekommen sind. Die haben den Tag aus ihrer Perspektive geschildert und ich fand das ungemein spannend. Und was mir auch da wieder deutlich wurde, wie gut die Zusammenarbeit der Agierenden im Kulturbereich hier funktioniert. Genau. Also die natürlich ist Konkurrenz, muss sein, also jeder macht sein Ding, aber dieses Miteinander schätze ich doch sehr. Du hast gerade auch die Regler erwähnt, die ehrenamtlich arbeitende Gruppe sind, die also keine Profis sind, aber auch einen sehr guten Ruf sich erarbeitet haben, sehr engagiert und kreativ sind und zu jeder Mitarbeit bereit. Also, und der, das Theater an der Ruhr, das Stücke-Festival, ihr bildet eine Einheit und ihr seid auch immer offen für neue Ideen, für andere Gruppierungen, die da sich einbringen wollen. Das gefällt mir einfach, so verstehe ich auch Kultur.
Ja, danke, dass du das erwähnt hast. Das war nämlich auch gerade ein Punkt, der mir besonders aufgefallen ist, da wir ja jetzt schon wirklich alle größeren Kultureinrichtungen jetzt in diesem Gespräch schon erwähnt haben, weil da eine Verzahnung stattfindet, die wirklich faszinierend ist.
Aber es ist auch unser Selbstverständnis, das ist ganz wichtig zu sagen, dass wir, ich sag mal so, dieses umarmende Gebäude, was ja schon so eine Form hat, ja, mit diesen unterschiedlichen Bühnen, wo wir in, ich sag mal, unter Normalbedingungen auf der großen Bühne eine tolle Kabarettistin haben können, auf der Bühne 3 irgendeine Performance und auf der 2 eine integrative, das können wir sogar gleichzeitig machen. Also dieses Haus ist ja auch vom Impulse-Festival zum Beispiel her, ist ein idealer Ort, um Menschen zusammenzubringen. Und das ist halt eben auch unser Anspruch, da so eine Art Brückenbauer zu sein bei bestimmten Dingen, die, sage ich mal, nicht zusammen kämen, wenn man nicht sozusagen so ein bisschen sich drum kümmern würde. Dabei fällt mir eines ganz wichtig, so von wegen Kunst und Soziales, nochmal darauf hinzuweisen, dass wir im Sommer, wir sind ja gerade dabei, unsere ganzen Programmpunkte in diesem ständigen Verschieben sozusagen auf den Sommer zu verlegen. Es wird im Sommer eine größere Freilichtsaison geben. Wir haben ja vor dem Haus diese wunderbare Drehscheibe, die du gerade erwähnt hast. Und die wollen wir jetzt so, da wollen wir die Bühne so ertüchtigen, dass wir dort verschiedene Dinge machen können, unter freiem Himmel, sodass Menschen auch wieder in dieser doch schwierigen Zeit, die sich vielleicht auch nicht so trauen, jetzt wieder Innenräume zu benutzen und Kultur zu erleben, da vielleicht hinkommen. Und da haben wir jetzt eine ganze Reihe Programmpunkte, sowohl aus dem Theater, als auch aus dem Tanz, als auch aus dem Kabarett-Comedy-Bereich, die wir so versuchen, so ein bisschen auch zu verschneiden, sodass sich Publikum, verschiedene Publika auch dort begegnen können, wie wir das bei unserem 100-Pro-Festival auch schon gemacht haben. Und eröffnet, das wollte ich sagen, wird das Ganze von einem EU-Projekt, an dem wir schon sehr lange arbeiten, mit 6 anderen europäischen Häusern, was die Gruppe Quarantine aus Quarantine, diesen Namen gab es schon vor unserer Pandemie. Die Gruppe ist über 20 Jahre alt, kommt aus Manchester. Und da geht es gerade darum, dass der Titel des Projekts ist The Ark, also die Arche. Da geht es gerade nochmal darum, ich sag mal so, diese ganzen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, diese ganze Aufsplittung der Gesellschaft in Blasen, in verschiedene Parallelwelten, muss man ja schon sagen, nochmal zu überdenken. Und da wird es ein großes Bürgerparlament geben. Und es wird ganz, ganz viele unterschiedliche künstlerische Positionen geben, die dort draußen und hier im Haus zu erleben sein werden. Das heißt also so, das Zusammenwirken von Kunst und Gesellschaft ist sozusagen, das ist so unsere DNA, würde ich mal sagen, und daher jetzt gar keine Ausnahme, sondern eher die Regel.
Damit hast du ja schon angesprochen, wie ihr auf die aktuelle Situation reagiert. Wie seid ihr denn in dem Jahr, haben wir ja vorhin gesagt, fast schon einem Jahr generell damit umgegangen? Habt ihr neue Formate auf die Beine gestellt? Wie lief das?
Also wir haben wir hatten gerade, als wir gemeinsam mit dem Theater an der Ruhr und dem Stücke-Festival so einen großen Antrag beim Land durchgebracht hatten, dass wir jetzt auf 3 Jahre so eine bestimmte Zusammenarbeit erproben können, da kam diese Pandemie. Und dann haben wir direkt mit dem Theater an der Ruhr so ein größeres Online-Format mit verschiedenen künstlerischen Positionen, Dekameron, also frei nach Boccaccios Dekameron angefangen zu entwickeln. Wir haben eine ganze Menge von Livestreams, wir haben Veranstaltungen, also auch Workshops in Zoom-Formate verlegt und haben da viel experimentiert. Das werden wir auch weiterhin tun. Ich muss allerdings sagen, das ist mir auch ganz wichtig, das ist natürlich alles kein Ersatz. Das ist schon wichtig, weil es bei vielen Leuten gerade so, ich bin manchmal irritiert, dass bei manchen Leuten so getan wird, als wenn menschliche Begegnung, eine Umarmung, ein enges Gespräch oder so ersetzbar wäre durch ein digitales Format oder auch eben durch den künstlerischen Akt der Kopräsenz von Künstlern und Publikum. Das ist nicht zu ersetzen und das macht dieses Medium, ich sag mal Theater im weitesten Sinne, dazu zähle ich jetzt auch so Comedy und Spoken Word und alles mal dazu, auch Konzerte natürlich, das ist sozusagen, das ist da nicht ersetzbar und von daher arbeiten wir natürlich mit Hochdruck daran, dass wir in welcher Form auch immer sozusagen diese Live-Begegnungen wieder möglich machen können. Allerdings, das ist auch ganz richtig, es gibt sicherlich auch vieles, was wir lernen im Moment. Es gibt Reisen, die man nicht machen muss. Das lernen wir. Es gibt sozusagen Begegnungen, die man gut online machen kann, wo man sehr viel Zeit sparen kann. Also das sind auch alles Dinge, die man der Sache jetzt auch durchaus abgewinnen kann. Deswegen geht es nicht nur darum, jetzt nur Trübsal zu blasen, sondern auch zu gucken, zu lernen. Und vielleicht liegt manchmal die Wahrheit so ein bisschen dazwischen.
Das ist auf jeden Fall so. Ja, Margarete, was liegt dir noch auf dem Herzen?
Ja, also für mich ist besonders wichtig, nochmal Danke zu sagen dem Ringlockschuppen für die zurückliegenden Jahre und vor allen Dingen auch Matthias Frense, der sich hier wirklich gut eingebracht hat und dazu beigetragen hat, dass der Erhalt des Ringlockschuppens heute, glaube ich, kein Thema ist mehr. Und eine große Vielfalt, wie gesagt, das habe ich also mehrfach gesagt, aber das ist genau das, was hier den Ringlockschuppen auszeichnet, dass also jung, alt, Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen mit Behinderung, dass hier jeder willkommen ist und sich einbringen kann und auch dass auch Gruppen oder Paare hier unterschiedliche Angebote wahrnehmen können. Ne? Also wir haben ja, wie gesagt, die viele Festivals hier und da greift so vieles ineinander über und erfreut also die unterschiedlichsten Interessen. Also das ist für mich immer noch das Prägende hier im Ringlockschuppen. Und ich wünsche dem Ringlockschuppen auch eine weiterhin gute Zukunft und vor allen Dingen bald wieder eine Zukunft, die von Begegnung geprägt ist. Denn Verwaltung oder Gespräche, zu Organisationsgespräche kann man sicher online gut führen. Das finde ich auch, da spart man immens Zeit und man tut auch noch was für die Umwelt, wenn man nicht durch die Welt reist. Das finde ich also, ist schon bemerkenswert, welche Austauschmöglichkeiten wir jetzt erkennen und wahrnehmen. Aber das Live-Erlebnis ist einfach das, was wir brauchen und das, was wir auch hoffentlich bald wieder dürfen und können, ohne andere und uns selbst zu gefährden.
Natürlich darfst du jetzt auch noch das, was dir auf dem Herzen brennt, äußern.
Ich bedanke mich auch sehr herzlich für dieses schöne Gespräch und möchte mich in diesem Zusammenhang natürlich auch den Dank zurückgeben an die Margarete Wiedelmann, die als Vorsitzende unseres Beirats da auch sehr dazu beigetragen hat, dass wir ein gutes Verhältnis haben zwischen dem Ringlockschuppen und Politik und Verwaltung. Und das ist natürlich auch ganz wichtig in diesen Zeiten, wo es auch mal schwieriger wird, weil wie wir aus dieser Krise hinauskommen, das müssen wir dann auch noch, das können wir erst Ende 2022 wirklich beurteilen, wenn wir so wissen, welche Folgen das dann auch so für das Gesamtszenario hat.
Ja, dann besseres Schlusswort gibt es ja eigentlich auch fast nicht mehr.
Denke ich auch.
Also nochmal vielen Dank, Matthias Frense, dass wir hier sein durften. Wir werden mit Sicherheit den Ringlock-Schuppen in den nächsten Jahren nochmal weiter begleiten, besuchen, vielleicht nochmal, wenn alles sich ein bisschen gelegt hat. Dann können wir ja mal darüber reden, was wir gelernt haben. Das bietet sich mit Sicherheit an. Ja, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Das war Funkhaus Auerstraße 21, diesmal hoffentlich mit einem etwas besseren Ton als beim letzten Mal. Und diesmal ist der Raum auch kleiner. Das bringt halt die aktuelle Situation mit sich. Wir halten uns ja an die Maskenpflicht. Vielen Dank an unsere Hörerinnen und Hörer. Wir hören uns bald wieder. Der Haushalt ist natürlich ein Thema, was uns bald begleitet. Da werden wir nochmal drüber reden müssen. Und bis dahin alles Gute, gesund bleiben und hört sich.